In Zeiten, in denen wir nicht rausgehen können, zumindest nicht raus in die Kultur, nicht groß raus, um Menschen zu treffen, da ist der Wald ein Ort, an den viele Menschen gehen. So war es im März im ersten Lockdown in Deutschland, so wird es wahrscheinlich auch jetzt über die Tage wieder sein. Und den Wald sich näher angeschaut haben sich auch Menschen von der Fachhochschule Potsdam bei der Professur für Kultur und Vermittlung im Studiengang Kulturarbeit. Da wurde mit Audiokunst, mit Audiomitteln gearbeitet und entstanden ist ein Hörspaziergang, der Wald vergessen heißt. Und über diesen Hörspaziergang, über den spreche ich jetzt mit drei beteiligten Menschen. Zum einen der Professorin Nicola Lepp, mit Elena Zieser, sie ist Audiokünstlerin und war eben auch an diesem Projekt beteiligt, ist Lehrbeauftragte in dem Studiengang Kulturarbeit, und mit Nils Engelger, der als Student bei dem Ganzen mitgemacht hat. Wir sind digital verbunden, sagen wir es so. Ich rufe mal ein Hallo an Sie drei in den Raum. Hallo.
Hallo.
Hi.
Hallo.
Ein bisschen eine ungewohnte Situation auch für mich. Wir werden mal gucken, wie wir das hier hinkriegen. Ich habe mich zu Beginn gefragt, was eigentlich Kulturarbeit oder Kultur und Vermittlung bedeutet und was das mit Wald zu tun hat. Vielleicht, Frau Lepp, können Sie dazu mal eine Einordnung machen, wie sich das quasi in diesen Studiengang einordnet, was der eigentlich meint?
Das mache ich gerne, ja. Also Kulturarbeit, das ist der Name eines Studiengangs an der Fachhochschule Potsdam. Das ist ein Studiengang, der generalistisch ausgerichtet ist und Kultur-, Medien- und sozialwissenschaftliche Fragestellungen auf der einen Seite mit Themen aus der Betriebswirtschafts- und Managementlehre verbindet. Also es ist so ein bisschen ein Zwitter zwischen einem Kultur- wissenschaftlich auf der einen Seite und einem Kulturmanagement-Aspekt oder einem Kulturproduktionsaspekt auf der anderen Seite. Und die Professur Kultur und Vermittlung ist eingerichtet 2015, also und zwar in einer Zeit, in der die Kulturvermittlung, das ist, glaube ich, relativ deutlich, dass die Fragen der Vermittlung in den letzten Jahren sehr stark auf die Agenda von kulturellen Institutionen, aber auch kulturellen Diskursen gekommen ist, einfach weil immer deutlicher wird, dass wir uns viel stärker auch darum kümmern müssen, wie eigentlich das, was wir Kulturproduktion nennen oder wie die Kulturproduktionen an ihr Publikum oder an ihr Gegenüber geraten. Und das ist natürlich jetzt eine sehr konkrete Frage sozusagen. Kulturvermittlung meint natürlich darüber hinaus noch viel mehr, nämlich überhaupt die Frage des Verhältnisses zwischen Kultur und Kulturproduktion zu ihrem Gegenüber, zu ihren Rezipientinnen, zu ihrem Publikum und so weiter. Also das heißt, dieses Lehrgebiet Kultur und Vermittlung ist eines von vier Lehrgebieten in dem Studiengang. Und wieso jetzt der Wald damit zu tun hat, ja, Sie haben gerade gesagt, wir können im Moment nicht raus in die Kultur. Und dann habe ich gedacht, ja doch, das können wir eben, denn der Wald ist ja nicht nur Natur, sondern er ist in mindestens dem gleichen Maße ist er Kultur. Oder eigentlich können wir das gar nicht mehr so genau unterscheiden. Und wir haben natürlich... Oder ich habe am Anfang des Semesters, es ging ja dann relativ schnell, dass der Lockdown kam und ich überlegt habe, wie schaffen wir das, dass wir die Studierenden jetzt nicht nur zu Hause an ihren Schreibtisch festkleben, sondern dass wir ihnen auch die Möglichkeit geben, vielleicht doch auch in dieser seltsamen Zeit noch etwas draußen zu erleben und vielleicht auch etwas zu machen, was am Ende des Semesters auch irgendwie ein Ergebnis zeitigt, was irgendwie hörbar oder was ein Projektergebnis darstellt. Mhm. Und so kam die Idee zustande, mit dem Thema sich zu befassen und diesen Raum des Waldes sich einmal genauer anzugucken. Jetzt habe ich ein bisschen lange geredet.
Das macht nichts. Ich habe auch sogar noch eine Nachfrage. Wenn wir in den Wald gehen, dann sagen wir oft, ich muss mal raus in die Natur, ich muss Weite und frische Luft schnuppern, und meinen damit meistens natürlich einen forstwirtschaftlich geprägten Wald als auch Kulturort. Können Sie noch mal vielleicht für Menschen, die sich so mit dem Kulturbegriff noch nicht weiter auseinandergesetzt haben, erklären, warum Wald auch Kultur ist? Also quasi der Kulturbegriff so als weiter als jetzt Kultur im Sinne von Theater oder Kino.
Ja, natürlich, genau, ja, natürlich, ja, also im Grunde, wenn wir davon aus oder wenn wir einen weiten Kulturbegriff anlegen, dann können wir erstmal sagen, Kultur ist alles, was von Menschen in irgendeiner Weise gemacht oder geformt worden ist. Und dazu gehört natürlich auch der Wald. Und wenn wir zurückblicken, also Sie haben gerade gesagt, der Wald ist natürlich ein zutiefst geformter Raum. Wir haben auf der ganzen Welt nur noch sehr wenige sogenannte Urwälder und alles, was wir hier in unseren Breiten betreten, wenn wir in den Wald gehen, ist natürlich ein zutiefst kulturelles Produkt, also durch Menschenhand geformt, verwandelt, überformt und so fort. Dann haben wir, das ist sozusagen die eine Spur. Die andere Spur ist natürlich die, dass der Wald auch in der Geschichte auf ganz verschiedene Weise immer wieder thematisiert worden ist. Also wir haben zum Beispiel in der Romantik eine Hochzeit der Thematisierung des Waldes, der als so eine Art natürlicher Gegenraum gegen die Zumutung der Zivilisation gesetzt worden ist und dort auf verschiedene Weise besungen worden ist, in Lyrik verarbeitet ist und natürlich auch in Novellen und anderen literarischen Formen. Oder wir haben auch zum Beispiel im Nationalsozialismus eine Konjunktur des Waldes, wo der Wald als ein Raum der Heimat und als ein zutiefst deutscher Raum sozusagen vorgestellt wird und kodiert wird. Also das heißt, wir haben den Wald in ganz verschiedenen Epochen immer wieder neu, finden wir ihn neu kodiert und finden wir auch immer wieder Zuschreibungen an den Wald, was der Wald sozusagen in der Gesellschaft für eine Funktion hat. Und sich damit zu befassen, ist eigentlich interessant, auch um festzustellen, was eigentlich, in welchem Verhältnis wir eigentlich heute zum Wald stehen und welche Rolle er in unserer Gesellschaft spielt. Ja.
Vielleicht eine Frage an Nils Engelgär, der als Student bei dem Projekt mitgemacht hat. War Ihnen im Vorfeld klar, wie vielfältig der Wald so betrachtet werden kann? Wenn wir jetzt gerade so die Aufzählung von Nicola Lepp gehört haben, ist das ja vielleicht was, was ja, so wenn ich jetzt durch den Wald laufe, mir nicht so völlig klar ist. Wie war das bei Ihnen oder auch Ihren studierenden Kolleginnen?
Als Corona angefangen hat, war ich auch oft draußen, bin durch die Stadt spaziert und stundenlang spaziert, weil man ja nichts anderes zu tun hatte. Und dann kam das Seminar, der Vorlesungsplan für das Semester und dann kam der Begriff Wald drin vor und ich bin sofort erstmal in den Wald gegangen und habe mich da ein bisschen umgeschaut. Und das war der Wald, wo ich früher als Kind war und mir fiel dann auf, was sich alles verändert hat und hab so gesehen, wie der Wald sich in den Jahren verändert hat, dass manche Wege plötzlich zugewuchert waren und manche nicht. Und es waren Wege, die wieder komplett neu entstanden sind. Und ja, im Laufe des Semesters kamen dann immer weiter Sachen dazu, was der Wald halt sonst auch noch sein kann, dadurch, dass wir so viele verschiedene Themen hatten.
Das heißt, der Wald war oder auch das Draußensein war für Sie quasi auch mit Corona dann schon auch so ein wichtiger Punkt. Elena Zieser, war das bei Ihnen auch so? Beziehungsweise können Sie überhaupt irgendwo langlaufen, ohne gleich Geräusche zu hören, bei denen Sie denken, ah, da könnte ich doch was Audiomäßiges draus machen? Sie sind Audiokünstlerin und ja, haben wahrscheinlich schon viele verschiedene Bereiche unseres Lebens auditiv irgendwie verwendet. Wie ist das mit dem Wald? War das für Sie was Neues? Neues oder hatten Sie damit auch schon mal Kontakt, was so Audiokunst angeht?
Also mit dem Wald konkret als Klangraum habe ich mich davor tatsächlich noch nicht beschäftigt. Also ich hatte auch in meinem Studium, ich habe ja in Weimar an der Bauhaus-Uni studiert, da hatten wir auf jeden Fall manchmal so Aufgaben, wo wir so Bilder verklanglichen sollten. Da waren teilweise auch Waldbilder dabei. Aber so konkret mit dem Klangraum hatte ich mich auch noch nie beschäftigt und das war höchst interessant. Also weil es auch nicht nur kulturgeschichtlich oder kulturwissenschaftlich, sondern auch im Klangbereich oder im Sound, ja, in der Soundwelt, in der Klangwelt extrem viele unterschiedliche Facetten gibt. Auf der einen Seite natürlich auch so dieser romantisierte Wald, wie man sich den vorstellt, mit dem Uhu und dem Specht und dem leichten Rauschen der Blätter und dann der Wald, wie er, glaube ich, zu Corona-Zeiten viel öfter war. Voll mit Menschen und Maschinengeräuschen und ja, einfach den menschlichen Klängen, die es gibt. Und ich glaube, es war auch so, wir haben schon auch ein bisschen, also so, es gab auch ganz viele andere Projekte. Also ich glaube, es gab ein Projekt, von dem ich jetzt leider den Namen gerade nicht parat habe, aber es war eine Website, wo man praktisch Soundatmosphären oder Soundscapes hochladen konnte, die sich jetzt in der Corona-Zeit verändert haben. Da zum Beispiel dadurch, dass es keine Flugzeuge mehr gibt oder dass weniger Fabriken oder sowas an sind. Und das war auch sehr interessant. Jetzt habe ich mich ein bisschen verloren an der Frage. Ich habe mich noch nie damit beschäftigt, aber es war mindestens genauso vielfältig.
Ich habe gelesen auf der Seite der Fachhochschule, dass das nicht das erste Audioprojekt ist, was gelaufen ist. Es gab zumindest schon mal eines, davon las ich als Audiowalk über den FH Campus. Ist diese, die Idee, was mit Audio zu machen, was mit Kulturvermittlung und Kulturarbeit zu tun hat, was so generell zu diesem Studiengang oder dem Bereich gehört? Und haben quasi die Studierenden, die da mitmachen, da dann immer schon Erfahrung und schon Einblick dazu? Oder ist das jetzt zumindest für die, die in diesem Semester mitgemacht haben, so ganz frisches Neuland? Ich glaube, das waren jetzt zwei oder drei Fragen in einer. Frau Lepp, vielleicht können Sie das sortieren.
Ja, mach ich gerne. Ja, also das, also es ist, für die Studierenden ist es Neuland, das muss man sagen. Und für mich im Übrigen ist es auch noch nicht so ein so altes Land, sondern auch relativ neu. Also es ist ein bisschen auch ein Steckenpferd von mir, weil mir auch aufgefallen ist, dass wir in der Kulturvermittlung, es ist ja auch, also die Kulturvermittlung ist ja wirklich im Aufschwung und es ist ein sehr virulentes Thema geworden. Und es ist natürlich auch wichtig, in so einem Kontext sich zu fragen, welche Medien sind eigentlich für Kulturvermittlung auch tauglich. Und da ist das Medium Audio natürlich, liegt irgendwie auf der Hand. Und deswegen war es mir wichtig, auch in dieser Frage der Vermittlungsformate ein bisschen neues Terrain zu betreten und mich mal mit einem dieser Formate intensiver zu beschäftigen. So bin ich auf Audio gekommen, auch deswegen, weil natürlich Audiowalks wirklich viel können, dadurch, dass sie ortsungebunden sind, dass sie mobil sind und dass sie prozessual sind, also dass sie sozusagen prozessuale Medien oder zeitbasierte Medien sind. Also die können sehr viel und ich fand es interessant, mich sowohl theoretisch als eben auch praktisch damit auseinanderzusetzen, wobei eben die Theorie da, das kann ich mir dann schon selber erschließen. Und wir haben wunderbar, also ich habe Seminare gemacht, erstmal zur Kunst und Kultur des Hörens, um mich überhaupt mit dieser Frage auseinanderzusetzen, was ist das überhaupt, wenn ich mit Audio arbeite und was ist der Hörsinn und was ist der Sehsinn und in welchem Verhältnis stehen die unterschiedlichen Sinne zueinander und was ist das, was ist die Stimme eigentlich, was kann Stimme und was ist sie im Verhältnis zu dem, was ich sehe? Also wir haben versucht, auf verschiedene Weisen erstmal überhaupt auszuloten, was ist überhaupt Audio so, und sind dann in einer zweiten Phase in die Praxis gegangen und da endet dann auch meine Expertise, muss ich sagen, und da kommt Elena Zieser ins Spiel, die ich schon lange kenne und deren Arbeit ich verfolge, und das war wunderbar, dass wir es geschafft haben, eine Kooperation hinzukriegen. Und da ist auch, das ist vielleicht auch nochmal für den Studiengang wichtig, dass natürlich gerade in der Frage der Kulturvermittlung es wirklich wichtig ist, zu kooperieren und mit unterschiedlichen Stimmen in der kulturvermittlerischen Praxis dann auch zusammenzuarbeiten, weil das überhaupt nicht mehr über eine Expertise abzudecken ist. Also insofern habe ich diese Kooperation als wahnsinnig fruchtbar empfunden und sage auch, dass das gar nicht, also dass wir wirklich darauf angewiesen sind in der Vermittlung und auch in der Lehre. Wir sind ein sehr kleiner Studiengang, wir haben 4 Professuren, also in der Lehre solche Kooperationen zu schmieden, sonst kommen wir an manchen Stellen gar nicht weit genug.
Sie haben gesagt, dass für die, die jetzt im Sommersemester da mitgemacht haben, das schon auch etwas Neues war. Nils, für Sie quasi auch, wie haben Sie sich denn diesem Thema genähert? Beziehungsweise können wir ja auch dann noch kurz über das, den Teil sprechen, wo Sie mitgemacht haben. Da geht es um Waldkompositionen, also so zumindest ist die Überschrift. Wie sind Sie denn da rangegangen? Also zum einen inhaltlich, also wie kam die Idee, und auf der zweiten Seite, wie kam es zu den Ideen, das dann auditiv umzusetzen?
Ja, also ich habe in den letzten Jahren schon an den Seminaren zum Thema Audio teilgenommen und habe deswegen auch schon ein bisschen Erfahrung gehabt, als ich mit dem Anfang des Semesters, wie ich auf die Idee gekommen bin. Ne? Also ich mache schon mein Leben lang gerne Musik. Ich habe in der Schule Musikleistungskurs gehabt, habe in meiner Freizeit Musik gemacht. Und dann kam die Aufgabenstellung, sucht euch einen Begriff für unser Waldglossar aus. Und ich habe halt geguckt, wie kann ich Wald mit Musik verbinden und wie kann ich es verständlich machen. Musik und Wald stehen schon seit der Antike in Zusammenhang. Also später dann auch in der Romantik haben bestimmte Komponisten immer wieder Waldmotive in ihre Werke mit eingebunden. Und ich habe mir dann überlegt, dass ich das halt nicht einfach nur so runtersprechen möchte in Form eines informativen Beitrags, wie man es vielleicht aus dem Radio kennt, sondern dass ich das irgendwie in einen Dialog einbetten möchte und habe dann einen Dialog geschrieben und habe den dann halt mit Musik unterlegt und mit Beispielen unterlegt, sodass halt dieser Beitrag dann zustande gekommen ist.
Elena Zieser, wie sind Sie denn da quasi rangegangen, die ganzen verschiedenen Ideen und Studierenden da ja gut, ich weiß nicht, zu betreuen, zu begleiten? Inwieweit haben Sie da quasi eingegriffen, Ideen gegeben oder haben Sie die Studierenden selbst entwickeln lassen, was so möglich ist? Ich stelle mir das vor, wenn Sie als Künstlerin, die schon so viel gemacht hat, da rangehen, haben Sie selbst unheimlich viele Ideen, aber da so dieses Gleichgewicht zu finden, nicht so schon Ideen zu geben, aber sich selbst auch zurückzunehmen. Wie war das?
Ja, das war eine sehr spannende Erfahrung. Aber da muss ich auch sagen, da hat mir jetzt vor allen Dingen zu diesem Aspekt hat mir auch diese Kooperation extrem geholfen. Also weil ich erstmal natürlich, erstmal haben wir, glaube ich, diese Themen zumindest so versucht, so ein bisschen zu blöcken, zu ordnen. Und dann sollten sich die Studierenden da einfach so ein bisschen selber drin einstufen. Und dann war erstmal eine Masse an Ideen da und wahnsinnig viele Interessenspunkte und Perspektiven auf den Wald. Und ich glaube, dann ging es relativ schnell darum, dass wir irgendwie gucken mussten, wie kann man das eben klanglich auch angehen. Und da sind dann manche Ideen vielleicht verworfen worden, weil das vielleicht klanglich nicht unbedingt interessant war. Wobei auch da hatte ich so im Nachhinein das Gefühl, da sind wirklich, es hat sich ganz wenig gedoppelt, was ich sehr erstaunlich fand, weil es sind ja, glaube ich, 19 Beiträge, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Und es gibt über den ganz informativen Sprachbeitrag, so dialogischen, improvisierten Aufnahmen, ist wirklich irgendwie so alles dabei. Teilweise auch so Mischformen, wo man einfach zum Beispiel wurde Dominik Olberg interviewt und ein Musiker und er ist nebenher auch noch Ornithologe und da wurde so seine Musik, in der er auch den Wald als Atmosphäre verarbeitet, das wurde dann so gegeneinander geschnitten. Es gab so ganz viele Beispiele und für mich war neu, dass das ganze Seminar ja online stattgefunden hat. Das heißt, es war mit der Hilfestellung teilweise musste man ein bisschen improvisieren oder sich was anderes ausdenken, weil man eben nicht gemeinsam in einem Raum sitzen konnte, wo man zum Beispiel, wenn man jetzt einen Schnitt, Schnitttechniken erklärt oder ein Schnittprogramm oder auch Aufnahmetechniken, das musste irgendwie alles online stattfinden. Das war auf jeden Fall ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, wir haben es trotzdem ganz gut hingekriegt und ich war einfach ziemlich begeistert über die Vielfalt und auch ganz, ganz viele Studierende dabei, die auch wirklich noch nie was mit Audio zu tun hatten und die sich da einfach so reingeworfen haben und das fand ich wirklich sehr, fand ich sehr beeindruckend.
Das eine ist ja so im Wald zu gehen, sich Themen zu überlegen und dann vielleicht sich Dialoge oder Ähnliches zu suchen. Aber das andere sind ja die Geräusche, die tatsächlich im Wald sind, die wir manchmal hören oder nicht. Es gibt auf der Seite zum Projekt auch ein Soundarchiv. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, das war eben die Idee, dass wir auch eine Art von Dokumentation von unserer dreimonatigen Schaffensphase irgendwie mit bereitstellen und die Studierenden wurden so von Anfang an irgendwie dazu aufgefordert oder ermuntert von uns, auch generell ihre Umgebung einfach aufzunehmen. Und dann gab es später ein Team, zu dem auch Nils gehört hat, die das dann ein bisschen vorsortiert haben und dann eben so katalogisiert haben, um einfach so ein Soundarchiv auch zu haben vom Wald, weil es gibt ja schon ganz viele solche Projekte. Es gibt so eine Soundmap zum Beispiel, wo man sich die Wälder auf der ganzen Welt anhören kann und so. Und das war irgendwie, glaube ich, auch so ein Aspekt, der so ziemlich wichtig war, jetzt allein nur für den Klangraum Wald. Man hätte praktisch daraus ja schon was machen können.
Es war ja die Idee, dass irgendwie dann diese verschiedenen Stücke in ein Gesamtpaket zu packen, mit dem auch so zumindest die Empfehlung auf der Homepage zu weit vergessen, ich mit dem Stück in den Wald gehen kann, mir das quasi am Stück anhören kann. Stelle ich mir total schwierig vor und hatte ich auch beim Hören manchmal so den Eindruck, jetzt war ich gerade ganz sinnlich, ganz klanglich, fast schon meditativ unterwegs und dann ist es doch eher wieder so eine Interviewform, die mich erwartet. Wie schwierig war das, das so zusammenzupacken in so eine ummantelte Geschichte und daraus quasi ein Stück zu machen?
Also ich glaube, es war von vornherein, hatten Frau Lepp und ich uns überlegt, dass wir das, also dass das Seminar auch zweigeteilt ist, dass es auf der einen Seite eben darum geht, dass die Studierenden selber einen Audiobeitrag produzieren und dann aber mindestens genauso wichtig oder genauso groß der Anteil, das alles in eine Gesamtdramaturgie zu packen. Und dazu haben wir dann einfach die Studierenden auch in Gruppen eingeteilt, also dass man praktisch es gab eine Gruppe, die haben die Dramaturgie und das Skriptschreiben gemacht. Es gab eine Gruppe, die sich um die Regie gekümmert hat. Es gab eine Gruppe, die sich nur um Musik und Sounddesign gekümmert hat. Und so haben wir versucht, das so ein bisschen zu bündeln. Und das war schon eine Herausforderung, eine Gesamtdramaturgie zu finden, oder? Frau Lepp?
Würde ich auch sagen. Also ich würde auch noch mal sagen, also also Ziel war in einem Semester, und das hat ja, das Sommersemester ist ja kurz, das hat ja nur gut 3 Monate, war in diesem Semester diesen Borg fertig zu machen. Also das war relativ sportlich, aber das war uns eben von Anfang an so wichtig zu sagen, also in diesem Digitalsemester, was ja wirklich auch seine Tücken hat und auch viel Langmut produziert, da irgendwas zu machen, was, ja, ich habe gedacht, was im Grunde irgendwie auch ein bisschen mehr Spaß macht vielleicht oder ein bisschen was anderes ist als die normale Online-Lehre so. Und das bedeutete eben auch, wir mussten einen Rahmen finden oder eine Rahmung finden, die es uns erlaubt hat, dass jeder und jede Studentin einen eigenen Beitrag machen konnte. Und gleichzeitig aber auch es uns ermöglicht hat, so ein gemeinsames Dach zu finden. Und da haben wir gesagt, wir machen erstmal etwas, das haben wir ein Waldglossar genannt. Also ein Glossar ist ja eine Form, die es ermöglicht, also wie eben letztendlich eine Art von, also in einer Logik, die eben nicht linear ist, sondern die praktisch montiert ist, ganz verschiedene Dinge miteinander in Beziehung zu setzen. Das war erstmal wichtig zu sagen, das ist der Rahmen. So, das heißt, er ermöglicht es uns, 25 komplett verschiedene Beiträge irgendwie miteinander zu verbinden unter diesem Stichwort Glossar. Deswegen heißen diese Titel ja auch alle Waldkomposition und so weiter, also immer mit dem Wald im Begriff so. Und dann war eben im zweiten Teil, wie Elena gerade auch schon sagte, wichtig, so eine Art Rahmenerzählung zu finden. Und das ist natürlich, ich kann mir das auch vorstellen. Ich meine, wir kennen den jetzt sehr gut, weil wir sozusagen die Produktion so eng begleitet haben, dass man durch den Wald geht und sich da gerade schön in die Meditation einschwingt und plötzlich wird man irgendwie durch ein Interview über Klimawandel gestört sozusagen in seinen, also das ist aber im Grunde auch Absicht. Also Absicht war diese, also wirklich auch die Leute, die das hören, mit dieser Multiperspektivität des Waldes zu konfrontieren und zu sagen, das eine ist, das sind einfach ganz verschiedene Blickwinkel. Und wenn wir heute uns mit den Problemen des aktuellen Waldes beschäftigen, dann ist es interessant, diese Mehrstimmigkeit oder diese Vielstimmigkeit des Waldes auch im Blick zu haben und ja.
Sie haben das quasi alles sehr gut im Ohr, wahrscheinlich tausendmal gehört. Ich bin einmal damit quasi draußen gelaufen, hatte so einen Einblick. Gibt es denn sonst so Erfahrungsberichte? Also weiß ich nicht, vielleicht Freunde, Bekannte, die dann sich das tatsächlich geschnappt haben, damit in den Wald gegangen sind. Haben Sie da irgendwie mal was mitbekommen, Feedback bekommen, wie das so für Leute, die jetzt mit der Produktion nichts zu tun hatten, wie das bei denen angekommen ist?
Ich habe von einigen Freunden Feedback bekommen und mir wurde das auch geschildert immer wieder, dass es teilweise zu viel war und teilweise haben mir dann einige Freunde erzählt, dass sie zum Beispiel dann einfach mal den Walk pausiert haben und sich eine halbe Stunde hingesetzt haben. Und dann hat mich letztens meine ehemalige Musiklehrerin kontaktiert, die mit ihren Schülern in den Wald gegangen ist, weil dort halt auch viele, es gibt ja auch 3, 4 Beiträge zum Thema Musik und die ist mit ihrem Kurs in den Wald gegangen und die meinte auch, dass es super gewesen wäre mit den Schülern, dass die auch teilweise sehr mit Informationen überflutet worden sind, aber dass es doch ein schöner Ausflug in den Wald war. Und 2 Freunde von mir haben sich das Soundarchiv auf unserer Website angeguckt und haben das benutzt, um halt so eine Musterstunde für ihre Uni zu machen. Also ich habe von vielen Seiten gehört, dass sie irgendwie was mit dem Walk oder mit unserer Website unternommen haben.
Ja, ich glaube, man kann auch sagen, also wir hatten ja, das hatten wir jetzt, haben wir schon drüber gesprochen, es war ja alles online und wir hatten uns dann aber zum Ziel, also es musste auf jeden Fall einen Testlauf geben, natürlich. Mhm. Wenn man ein Audio-Walk macht, muss man den natürlich auch mal ausprobieren. Und ich glaube, das war also so für uns alle ein absolut positives Erlebnis, weil ich glaube, es gibt ganz viele Beiträge, oder eigentlich jeder Beitrag funktioniert ja für sich in sich. Und dann gibt es noch diese Aneinanderreihung in der Gesamtdramaturgie. Und dann gibt es aber noch wirklich den Unterschied, wenn man zum Beispiel einen Beitrag über Baumfreundschaften hört und den umrundet von Bäumen hört, dann ist das eine ganz andere Wahrnehmung. Und das fand ich schon sehr verrückt, weil es auch so ein... Also ich, aus meiner Sicht war es super interessant, weil es theoretisch was Visuelles mit was, also was Audiovisuelles dann plötzlich ist und diese Verbindung super gut funktioniert, was ja nicht immer der Fall ist. Also ich finde es ganz oft schwierig, Klang- oder Soundkunst mit visuellen Elementen zu verbinden und bei diesem Walk funktioniert das ganz wunderbar, weil es dann eben auch jedes Mal neu ist. Also ich habe den Walk einmal im Grunewald gemacht, ich habe ihn einmal in Nürnberg gemacht und einmal bei mir im Wedding in einem Park. Und es gibt jedes Mal andere Momente, wo es so Zufälle gibt, dass man zum Beispiel gerade von Bäumen umrundet einen Beitrag hört, der um die Kulturgeschichte des Baums geht. Und das ist jedes Mal neu und das macht, finde ich, den Walk auch total aus. Also man muss ihn unbedingt, unbedingt draußen hören.
Ja, das war ja von Anfang an auch eigentlich eine ganz wesentliche Voraussetzung. Natürlich kann man sich den auch auf dem Sofa anhören, aber das macht nicht so viel Sinn. Und ich würde auch noch mal zu diesem Medium Audiowalk gerne noch mal sagen, also das Interessante an dem Medium ist ja jetzt erstmal, dass wenn wir hören, dass wir das, was wir sehen, sozusagen erstmal in den Hintergrund rücken. Und das ist auch das, also wir konzipieren ein Hörstück sozusagen. Das können wir, das ist durchkomponiert, das ist choreografiert. Und dann haben wir gleichzeitig aber etwas, das wir überhaupt nicht kontrollieren können, was die Leute sehen in der Zeit, in der das gehört wird. Und das finde ich eigentlich die wirklich besonders interessante Konstellation an diesem Audiomedium und deswegen war es uns so wichtig auch, dass wir, es ist eine Empfehlung, die wir auch auf der Website geben, dass die Leute sich das natürlich auch im Wald anhören, weil dieses Spiel mit dem, was jeweils gesehen wird und was wir aber als Macherinnen gar nicht kontrollieren können, das ist wirklich spannend an diesem Medium. Also die Sofa-Perspektive ist da, glaube ich, eher die langweilige Perspektive. Und Elena hat es ja gerade gesagt, also das macht einen Unterschied, ob ich mir das im Stadtpark anhöre oder im Grunewald oder ob ich kann damit ja auch durch die Stadt laufen. Wir haben ja auch einen Beitrag, der heißt Betonwald, wo diese Motivik des Waldes auf das Erleben der Stadt transponiert wird. Auch das ist ja eine mögliche Perspektive, aber wichtig ist, rauszugehen und es im Außenraum zu erproben. Hm. Ja, und unsere, also die jetzt noch mal zu unserem also wir haben uns einmal während des Semesters praktisch in Präsenz getroffen und das war, als wir am Ende den Walk im Wald wirklich dann auch gemacht haben. Die ganze andere Zeit haben wir uns ja nur online getroffen und das war natürlich auch unter dem Aspekt ein tolles Erlebnis, dass wir uns überhaupt das erste Mal real gesehen haben in dem Semester und nicht immer nur über diesen Bildschirm. Und eben dann im Wald, hier im Grunewald in Berlin, haben wir das gemacht, diesen Walk dann gemeinsam oder in jeder einzeln für sich, aber eben doch in der großen Gruppe durchgeführt haben. Das war sehr schön.